der Mensch immer oder gerade in Deutschland ist so ein bisschen das Phänomen, vielleicht auch dann tätig wird, wenn es definitiv zu spät ist oder auch spürbar ist. Und dieser demografische Trend, der ist immer irgendwo präsent in Medien und so weiter und vielleicht im näheren Umfeld. Aber wenn man jetzt nicht wie wir tagtäglich damit zu tun hat, ist das gefühlt in weiter Ferne. Ich glaube da ganz stark dran, was ich jetzt sagen werde. Ich glaube, diese Fachkräftequote von mindestens 50% pro Objekt, als auch diese Regulatorik hinsichtlich Einzelzimmerquote, die wird irgendwann kippen. Wir versuchen 300 bis 350 Millionen Euro Eigenkapital einzuwerben, was wiederum mit einem gewissen Leverage auf, sagen wir mal, konservativ 700 Millionen als Größenordnung eben herbeizuführen wäre.
Das ist der Immobilieros-Podcast von Immocom. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
In der Sekunde, wenn der Pflegebedürftige auf der Straße steht, spätestens dann kommt es im Bewusstsein der Gesellschaft an. Zugegebenermaßen eine sehr drastische Formulierung. Alexander Fröse ist Experte für Gesundheitsimmobilien und von dem stammt sie. Als Founder und Managing Partner von DLE Living konnte er nun die Auflage eines zweiten Fonds für betreutes Wohnen und stationäre Pflege verkünden. 350 Millionen Euro sollen eingeworben werden, 5,5-6% Cash on Cash pro Jahr lautet die Ansage. Alexander hofft auf den Appetit der Investoren, kann auf die erfolgreiche Platzierung des ersten Fonds verweisen. In unserem zweiten gemeinsamen Podcast geht es aber noch um viel mehr. Um Ankaufsfaktoren, Slippery Living, Mehrgenerationenwohnen. Alexander fordert mehr Proof of Concept. Wir sprechen über WLAN für Senioren, Ladesäulen als ein Vorteil für Arbeitskräfte, proaktives Asset Management. Wir sprechen über zwei Beispiele aus der Praxis. Das Ergebnis der 100%igen Einzelzimmerquotenregelung führt dabei zur Trennung eines Ehepaars oder in einem anderen Projekt zu bewusst akzeptierten Leerstand, trotz langer Wartelisten. Alexander erzählt über seine intrinsische Motivation für den Job, weil seine Mutter in der Pflege arbeitete und er mit den Herausforderungen dieser Branche aufwuchs. Er zitiert den französischen Staatschef Macron. Wir müssen deregulieren und überinvestieren. Und Alexander stellt eine steile These auf. Der demografische Wandel könnte die Gesellschaft noch stärker umwälzen als künstliche Intelligenz. Viel Stoff zum Nachdenken also. Viel Spaß mit Alexander Fröse und damit hinein in den Podcast. Klappe die zweite. Ich freue mich außerordentlich, Alexander Fröse, DLE Living, hallo zum zweiten Mal im Podcast.
Hallo, grüße, ich freue mich auch.
So, wir hatten uns damals schon in unserem ersten Podcast miteinander verabredet. Jetzt haben wir das auch endlich mal geschafft, ist gar nicht immer so einfach. Wir beginnen aber mal mit drei Ja-Nein-Antworten. Wie immer, der erste Podcast, der Link dazu findet sich in den Shownotes. Da müssen wir nicht alles doppelt erzählen. Also, wir steigen jetzt mal ein mit drei Ja- und Nein-Antworten, Fragen. Du gibst die Antworten, ich frage. Der Markt hat das Schlimmste hinter sich. 2025 wird auf jeden Fall besser. Ja oder nein?
Ja.
Der Gesundheitsmarkt gerät aufgrund des Fachkräftemangels ins Wanken.
Nein.
Investoren lassen sich besser locken als in den vergangenen Monaten.
Das ist also jetzt nur Ja und Nein bei dem Wort locken von Investoren in einem Satz. Ich glaube, sie werden zum Ende diesen Jahres offener für Investitionen wie den Immobilienmarkt für 25. Okay. So würde ich es beantworten wollen, ja.
Gut, dann haben wir das jetzt schon mal geklärt. Mhm. Die Expo ist zwar jetzt schon ein paar Wochen her. Wie hast du die Stimmung wahrgenommen?
Ich fand sie im Vergleich zum Vorjahr sehr, sehr gut. Also wir hatten ja wieder unseren eigenen Stand, was dieses Jahr überraschend positiv zu werten ist. Wir hatten diverse Investorentermine vor Ort und es ist genauso wie eben mit der, sage ich mal, letzten Frage, die ich beantwortet habe, schon so, dass das Interesse langsam kommt. Da muss man auch realistisch sein, ja, weil man durchaus sagen kann, das Feedback der Investoren ist jetzt mal unabhängig, in Klammern gesprochen, der Asset-Klasse, dass im November, Dezember diesen Jahres in Richtung Kapitalallokation für 25 dann so ein bisschen die Marschrichtung gegeben wird, wo man da steht. Das heißt, kann man heute sagen, was nächstes Jahr, wie viel gegebenenfalls auch investiert wird, ich sag mal vorsichtig schwierig, ja, aber es ist durchaus sehr, sehr optimistisch und positiv zu werden.
Okay, also es wird jetzt nicht Bing machen und dann kommen alle Investoren angelaufen? Nein, so wird es nicht werden.
Naja, also mein Gedanke ist das jeden Tag so, dafür trete ich ja an. Aber man muss da, wie gesagt, realistisch bleiben. Wir haben ja auch seit Februar sehr, sehr viel Content geliefert, was wir tun, warum wir es machen, was wir in diesem Markt sehen. Ich glaube schon, dass wir in Q1, Q2 diverse Kapitalzuflüsse so aus der Dachregion institutionellem Kapital sehen werden, ja.
Okay, dann wissen jetzt auch alle, worüber wir reden. Ja. Ich habe mir jetzt mal die aktuellen Zahlen angeguckt zu Gesundheitsimmobilien. JLL habe ich mir jetzt mal rausgesucht. Irgendwie jedes Maklerhaus hat ja seine eigenen Zahlen, aber ich habe jetzt mal JLL genommen. Da können wir jetzt sehen, dass in Deutschland in den ersten 3 Quartalen das Investmentvolumen sich halbiert hat. Mhm. Das ist ja jetzt irgendwie nicht so ganz schön. Auch das Transaktionsvolumen hat sich im Vergleich zum Vorjahr halbiert. Schwächeln die Gesundheitsimmobilien? Also ich spitze zu, wie die Büroimmobilien.
Nee, ganz im Gegenteil. Ehrlicherweise überrascht mich das nicht, weil das war ja abzusehen. Also woher kommen wir? Wir kommen aus einer Zeit, ich würde sagen, 2022 gab es, glaube ich, 3 größere Betreiberinsolvenzen. Namen sind sicherlich bekannt, so dass man jetzt eigentlich sagen kann, es sollte keinen überraschen, dass in das Jahr gehen 23 mit dem Thema Energiekrise, höhere Lohnzahlungen. Wir hatten das Pflegetariftreuegesetz zum 1. September letzten Jahres, sprich der Betreiber muss nach Tarif seine Mitarbeiter bezahlen, so dass in 23 alles, was meiner Meinung nach institutionelles Kapital angeht, sehr, sehr abwartend war. Ja, ich gebe dem Bericht dahingehend auch recht, dass sicherlich die Ist-Zahlen bis Q3 24 jetzt eben so sind. Aber wir haben ja jetzt auch heute den 4. November und wir haben, glaube ich, vor einigen Tagen eine größere Portfolio-Transaktion gesehen, wo die Deutsche Wohnen.
Genau. 300 Millionen, ne?
Genau, und das ist eben genau das, wo ich der Meinung bin und das unterstreicht ehrlicherweise auch so unser sogenanntes Underlying, warum wir am Markt aktiv sind, dass jetzt eben auch sehr viel ausländisches Kapital, ja, und globales Kapital somit diesen Markt sehr, sehr attraktiv findet. Und ehrlicherweise muss man auch sagen, dass durch diese Insolvenzen und all die Themen, die eben dazugehören, so eine Marktsondierung eben auch stattgefunden hat. Ja. Ich persönlich glaube, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren der Markt an sich nicht nur regional, sondern gegebenenfalls auch Bundesländer technisch auf der Betreiberseite unter sich aufgeteilt worden ist. Ja. Da werden nicht die Kleinen verschwinden, sondern die Kleinen werden angekauft und unter großen Holdings eben weiter diese Objekte betreiben, aber einen bestimmten Namen dann eben tragen.
Aber du glaubst, dass so kleine lokal-regionale Betreiber wird es da nicht mehr geben? Die werden auch aufgrund der Expansionsstrategien, weil Neubau gibt es ja jetzt nicht mehr so viel, ist das dann der Weg?
Genau, das ist etwas, was sage ich mal, unser internes Research unterstreicht und was wir eben ehrlicherweise auch sehen und welchem wir ja auch nachgehen mit unseren Strategien. Ja. Heißt gleichzeitig, und das ist wichtig jetzt mal in dem Kontext das mal klarzustellen, das heißt nicht, dass die verschwinden, also diesen Betrieb wird es natürlich weiterhin geben, aber darüber sitzt jetzt dann gegebenenfalls ein großer Betreiber, eine große Holding, die eben doch eine gewisse Liquidität hat, um mal quer zu finanzieren, um gegebenenfalls aus eigenen Pflegefachschulen Personal eben wieder in diese jeweiligen Betreiberorte, in diese sogenannten regionalen Betriebe eben zu bringen. Und das ist meiner Meinung nach nicht nur aus Investorensicht und Return-Perspektive, sondern eben für die Gesellschaft auch wichtig. Ja. Und da sprechen wir übrigens jetzt nur über den Bestand.
Mhm. Du hast vorhin gesagt, Fachkräftemangel, aus deiner Sicht wird die Branche nicht ins Wanken bringen. Da gibt es ja jetzt auch durchaus Gegenthesen. Warum ist das aus deiner Sicht nicht so gefährlich, wie viele es zeichnen?
Also ich möchte klarstellen, dass ich sagen möchte und hiermit sage, dass es dieses Thema nicht gibt. Ja, ganz klar gibt es dieses Thema. Aber wenn man sich diesen fragmentierten Markt anschaut und diese Konsolidierungsstrategie, die nicht nur wir auf der Immobilienseite, sondern auch viele führende Betreiber auf der Betreiberseite fahren, dann ist nicht nur eine Kosteneffizienz da und Synergieeffekte, die genutzt werden können, sondern sie professionalisieren sich ja auch. Das heißt, ein kleiner lokaler Betrieb, ja, der das gegebenenfalls sehr, sehr gut gemacht hat und hat dann auf einmal exogene Faktoren, die sagen, Energiepreise erhöhen sich, ich muss nach Pflegetariftreuegesetz meine Mitarbeiter zahlen etc., hat dann eben die Möglichkeit, durch diese Konsolidierung dem entgegenzuwirken. Und ich finde, darüber wird zu wenig gesprochen. Es wird immer natürlich schnell dargestellt. Nochmal, das ist richtig, dass es so ist, dass wir da ein größeres Thema haben. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, man muss den Job der Pflegefachkraft, ja, den muss man ja auch irgendwo mal attraktiv gestalten und muss bestimmte Anreize schaffen, weil Personal, je nach Definition, in Gänze gibt es ja genug. Ja, die Frage ist nur, wie mache ich diesen Job attraktiv? Und da gibt es viele Betreibergruppen, mit denen wir auch eng zusammenarbeiten, die das sehr gut machen, die das auch gut hinbekommen. Ja, und deswegen sagen wir, ja, natürlich wankt da ein Markt oder ein Segment, aber dass das morgen nicht mehr funktioniert, das halte ich für sehr unwahrscheinlich.
Wie machen die das? Also ich las jetzt, dass es ein paar Betreiber gibt, die so eigene Academies auflegen, wo die Leute tatsächlich aus dem Ausland holen, die ausbilden, die Sprachkurse bezahlen, den Wohnungen stellen. So was meinst du mit...
Genau. Genau, also unter anderem, also wenn wir jetzt gerade dabei sind, da gibt es ein prominentes Beispiel. Ich glaube, es ist Bundesland Bayern, was ein Abkommen mit den Philippinen hat. Und da kommen 150 bis 200 Pflegefach, also 150 bis 200 Personen, muss man sagen, die dann ausgebildet werden. Das sind teils dann Busfahrer, das sind Krankenschwestern, das sind Pflegefachkräfte etc. Aber was ich meine ist, es gibt ja auch eigene oder große führende Betreibergruppen, die eine eigene Pflegefachschule eben haben, intern, und auch ihr eigenes Personal, Bestandspersonal A, weiterbilden, Karriereperspektiven aufzeigen, weil wenn man mit denen mal sehr, sehr direkt spricht, kommt ganz schnell eben das Feedback. Wir vertrauen dann nicht nur mehr auf die Politik, sondern müssen irgendwie schauen, dass wir unser Programm im Sinne von Konsolidierung dieses fragmentierten Markts eigenständig nach vorne bringen können. Wäre schön, wenn da die Politik mal eben, ja, wie soll man es definieren, sich dazu bekennt, dass das ein Punkt ist, den man auf die Agenda bringen sollte, um das proaktiv vielleicht attraktiver zu gestalten. Aber das wird sich gegebenenfalls die Tage dann mal zeigen.
Ja, die Politik ist ja erstmal mit sich selbst beschäftigt, würde ich im Moment sagen. Ja. Die haben da jetzt nicht Nerven für so kleinteilige Dinge.
Ja, wobei, das ist ja so ein bisschen der Punkt, ne? Wenn man sich das anschaut, 22-23% unserer deutschen Gesellschaft sind 65 Jahre und älter. Ich sage aber auch gleichzeitig, weil es ja immer diese Stimmen gibt, der heißt ja nicht jeder mit 65 ist ja gleich pflegebedürftig. Nee, absolut nicht. Aber es gibt ganz viele, die vielleicht mit 65 oder 70 auch mal in ein betreutes Wohnen geht. Da brauche ich ganz klar nicht die Pflegefachkräfte, aber das ist ja abzusehen, wohin dieser Trend geht. Das ist übrigens ja auch kein deutsches Phänomen, sondern paneuropäisches beziehungsweise globales Thema. Und dass man das nicht so als Top 5 sich als Regierungsauftrag mitnimmt und sagt, das müssen wir richtig adressieren, das ist schon fraglich. Ja.
Gibt es Länder, die das besser machen, wenn du jetzt Europa ansprichst?
Also wir finden Frankreich, Niederlande, Belgien durchaus interessant. Ja. Ich will das auch nicht verteufeln, dass es grundsätzlich schlecht gemacht wird. Ich bin nur der Meinung, man muss die Attention, die Awareness dort mehr nach vorne bringen. Und ich bin auch gleichzeitig überzeugt, ich meine, im Moment ist ja das Thema künstliche Intelligenz überall das Thema. Ja. Ich glaube und bin großer Verfechter davon, dass A, aus der psychologischen Sicht der Mensch immer, oder gerade in Deutschland, das ist so ein bisschen das Phänomen, vielleicht auch dann tätig wird, wenn es definitiv zu spät ist oder auch spürbar ist. Und dieser demografische Trend, der ist immer irgendwo präsent in Medien und so weiter und vielleicht im näheren Umfeld. Aber wenn man jetzt nicht wie wir tagtäglich damit zu tun hat, ist das gefühlt in weiter Ferne. Und ich glaube, in der Sekunde, wo, also ein ganz drastisches Szenario, der Pflegebedürftige irgendwie auf der Straße steht und nicht vorwärts kommt, spätestens dann wird es irgendwie im Bewusstsein der deutschen Gesellschaft sein oder in der europäischen. Und dann ist es etwas, wo ich dann sage, das wird gegebenenfalls die Gesellschaft noch mehr umwälzen als das Thema künstliche Intelligenz. Ist jetzt vielleicht eine sehr steile These, aber da können wir ja in 10 Jahren dann nochmal zurückblicken und draufschauen und sagen, vielleicht war das gar nicht so abwegig. Ja.
Steile Thesen nehme ich immer gerne in meinem Podcast.
Sehr gut, ja.
Also, aber vom subjektiven Empfinden her, das ist jetzt nur mein ganz eigenes, es gibt ja kaum eine Sonntagszeitung zum Beispiel, wo Alter keine Rolle spielt. Das ist ein viel diskutiertes Thema. Gut, ich bin jetzt auch ein bisschen älter geworden, vielleicht auch deshalb nimmt man es anders wahr, aber ich finde schon, dass das Thema großen Raum einnimmt. Aber es wird da natürlich, also wie, es gab ja mal, das ist aber noch weit vor der Pandemie, dieses Mehrgenerationenwohnen zum Beispiel war ja mal eine ganze Zeit mega angesagt. Darüber redet ja jetzt überhaupt keiner mehr.
Ja, und das ist genau das Problem, oder ich mag den Begriff des Problems, ich sage, das ist ja die Herausforderung. es gibt sicherlich immer ganz viele tolle Konzepte, was man irgendwie machen könnte. Ne? Und es gab auch mal den Begriff Slippery Living, wurde mir mal näher gebracht, dass man in einem Hausschuh, in einem Gebäude alles machen kann, inklusive Kinder wegbringen, seinen Job irgendwie ausüben, gleichzeitig in dem Objekt wohnen, dann gibt's da Ärzte, Apotheken und so weiter. Das ist alles sicherlich ganz toll. Aber ich finde, wenn man schon eine Situation hat, wo man sagt, die ist nicht nur kritisch, sondern die ist vielleicht auch gefährlich in den nächsten Jahren. Dann müsste man mit dem Bestand sich beschäftigen und wie gehe ich damit um? Und da sind wir, wenn man sich die 16 Bundesländer anschaut, 16 verschiedene Landesbauverordnungen, wieso habe ich eine Einzelzimmerquote in dem einen Bundesland, in dem anderen nicht? Ja, ich weiß nicht, ob die Menschen da anders drauf sind oder so. Ne? Und das ist total kritisch. Also wirklich ein Praxisbeispiel. Wir sind in einem Objekt oder der Fonds ist in einem Objekt investiert und da kommt ein Ehepaar und die müssen jetzt getrennt werden. Ja, weil es gibt eine 100%ige Einzelzimmerquotenregelung.
Wie? Die genau. Dürfen
und dann hat der eine das Zimmer 300 und die andere Person hat das Zimmer 301. Genau, und das ist halt etwas, ich meine, wir haben ein Objekt gekauft in Nordrhein-Westfalen. Das hatte knapp 90 Zimmer in Summe und das mussten wir 57 Einzelzimmer runterfahren, um die Einzelzimmerquote dann zu erfüllen. Und die haben aber eine Warteliste mit über 80 Pflegebedürftigen. Und da fässt sich hoffentlich jetzt jeder Hörer, so wie wir dann auch, an den Kopf und sagt, das kann ja nicht sein. Aber das ist die Realität, mit der wir da umgehen. Und deswegen komme ich jetzt zum Punkt zurück, zum Eingangspunkt. Da können wir noch so tolle Konzepte haben. Was mache ich denn jetzt mit den Leuten, die, also was passiert dort? Das heißt nicht, wir ziehen da jetzt Wände hoch, das könnte man alles machen und strukturieren dieses Objekt um, sondern so traurig das klingt, sagt man, naja, wenn jetzt jemand verstirbt und nicht mehr in diesem Objekt ist, dann können wir es nicht nachbelegen. Die Zimmergröße pro Person wird halt größer, aber es ist auch gleichzeitig traurig zu sehen, wenn man dann sagt, ja, tut mir leid, Sie können nicht zusammen in ein Objekt, weil wir hier so eine Regelung haben. Und das ist Regulatorik vom Feinsten, die kein Mensch braucht. Und ich persönlich, ich glaube da ganz stark dran, was ich jetzt sagen werde. Ich glaube, diese Fachkräftequote von mindestens 50% pro Objekt, als auch diese Regulatorik hinsichtlich Einzelzimmerquote, die wird irgendwann kippen. Die muss irgendwann kippen. Jetzt will ich nicht wieder, das haben wir ja im ersten Podcast schon gehört, aber 320.000 Betten circa brauchen wir bis 2030. Das ist gefühlt übermorgen. Und wenn man sich die Bauaktivitäten und so weiter anschaut, also ich meine, das sind neue Plätze. Da reden wir jetzt nicht mehr über den Bestand. Wo steuern wir dahin, wenn wir sogar im Bestand reduzieren und die Leute wortwörtlich vor die Tür setzen? Also nicht, dass wir das tun, aber wir können da nicht nachbauen. Und dann haben wir trotzdem große Wartelisten. Ich habe das übrigens gerade im Privaten. Meine Schwiegermutter sucht für ihren Cousin und dessen Eltern einen Pflegeheimplatz in Norddeutschland. Das ist gefühlt unmöglich. Also sind wir jetzt so, dass man sagt, na, wir haben ja irgendwo ein Portfolio und schaut mal, das ist so schwierig. Das ist total schwierig.
Also selbst mit Beziehungen, wie du sie hast, funktioniert nicht.
Ja, also müssen wir uns da natürlich nach bestimmten Regularien und so weiter. Also wir könnten jetzt auch nicht sagen, wir sind hier Immobilieneigentümer und wir kennen da jemanden, der kriegt jetzt den Platz. So funktioniert es auch nicht. Und das ist ehrlicherweise auch gut so. Weil das wäre sonst sehr unfair. Aber das ist total schwierig. Und wenn man dann auf der anderen Seite mitbekommt, ich meine, wir mussten im Ankauf, haben wir sogenannte Downside Protection, ja, also erfüllen wir zwar die Regulatorik, aber könnten eigentlich 30 Betten mehr belegen. Dürfen wir aber nicht. Und das ist halt so ein bisschen, das ist nicht mal die Krux, das ist irgendwo.
Ja, wir stehen uns da wieder schön selbst im Weg.
Das ist so ein bisschen das Thema, so die Regulatorik. Ich glaube, Macron hat das vor 3 oder 4 Wochen im Staatsfernsehen gesagt, wo er gesagt hat, wir müssen deregulieren und überinvestieren ins eigene Land. Und das muss eigentlich passieren. So, und das, finde ich, war ein schöner Satz, ja, dass man sagt, und das klingt ja immer für viele gleich so, im Sinne von, wenn man etwas dereguliert, dann ist das nur noch Chaos. Ja, ganz im Gegenteil. Ich finde, diese Überregulatorik führt zu Chaos, weil der Betroffene dann sagt, naja, wo soll ich denn gegebenenfalls jetzt als Beispiel meine Eltern jetzt unterbringen? Also,
ne? Dann lösen sich nicht in Luft auf. Nein.
Genau so ist es, ja. Und da versuchen wir einen Beitrag zu leisten, aber wir können natürlich nicht dahin wegsehen und sagen, das ignorieren wir jetzt, weil sonst kriegen wir auch nette Schreiben. Und dann wird es im Zweifel auch, ich sag mal, für uns irgendwo sehr teuer. Und auch das wollen wir nicht. Ja,
ja, wir reden gleich, was jetzt als nächstes kommt. Ja. Lass uns noch mal ganz kurz, gibt es denn irgendwelche neuen Trends im Markt? Also Slippery Living ist es nicht, obwohl ich den Begriff damals wirklich sehr, sehr schön fand.
Ja, fand ich auch, ja.
Aber leider funktioniert halt nicht. Gibt es denn Dinge, weil wir vorhin, also ich gerade mehr Generationen wohnen hatte, gibt es so neue Sachen, die man sich irgendwo abgeschaut hat oder ist alles wie immer?
Es gibt so zwei Blickwinkel oder zwei Meinungen, die ich dazu habe. Die erste ist, es gibt sehr viele Marktteilnehmer, die immer unterschiedlichst tolle Konzepte haben. Was ich immer wieder höre, und ich war Anfang des Jahres beim Heuer-Dialog in Hamburg und auf diversen anderen Veranstaltungen, da wird schnell so diese Office-Umwidmung, weil Office schwächelt ja, hatten wir auch eingangs, und jetzt machen wir daraus einfach mal ein betreutes Wohnen. Auch da, das funktioniert sicherlich an einigen Stellen. Jetzt fragt man sich mal, ne, wo haben wir denn eigentlich so Office-Standorte? Ich meine, wir sind hier jetzt in der Kleiststraße in Berlin und sind irgendwo an einer Hauptstraße. Wir sind jetzt nicht weit weg vom KDW. Bin ich jetzt pflegebedürftig? Jetzt denken wir uns mal den Innenhof weg. Ja, aber bin ich jetzt pflegebedürftig und ich gehe hier vor die Tür, möchte ich das? Fragezeichen. Ne? Dass man eigentlich auch nicht vergessen darf, die Idee ist total schön und charmant zu sagen, ich habe Office-Immobilien und danach habe ich irgendwie eine neue Nutzung und es gibt Kapital und die finden das interessant und würden da rein gerne investieren. Aber gleichzeitig muss man, finde ich, auch den Endnutzer mal nach vorne stellen und sagen, was möchte der denn eigentlich? Und da, finde ich, gibt es viele Konzepte, aber wie umsetzungsstark und belegungsstark sind die dann? Also ich hatte dann eine Frage gestellt, als mir das mal demonstriert wurde, sage ich, naja, jetzt haben sie 4 Ebenen, also so ähnlich wie hier sind, haben wir 6 und kein einziges Zimmer hat einen Balkon und die Zimmer sind dann auch nicht groß. Also ich kenne das so ein bisschen aus der Studentenzeit, möbliertes Apartment, und da hat man ehrlicherweise ja wenig Zeit im Zimmer zum Glück verbracht, ja, aber dann waren das 13 Quadratmeter und dann stand da ein Bett drin und man hatte einen Tisch und selbst da hatte ich einen Balkon und das war okay, ja. Aber ich finde, es gibt viel, also was ich damit sagen möchte, es gibt viele Konzepte, die immer so auf den Markt kommen, aber es gibt für mich noch nicht etwas, wo ich sage, da habe ich ein Proof of Concept und das ist jetzt skalierbar. Weil ich finde es toll, wenn wir das an einzelnen Stellen mal machen. Gleichzeitig nochmal, jetzt, das kann ich nicht oft genug sagen, diese 320.000 Betten. Und diesen Bedarf müssen wir ja adressieren. Ja, und das ist für uns aus Investorensicht sehr spannend. Also das zum einen Konzept. Zum zweiten gab es ja, glaube ich, letztes Jahr oft, also zumindest war das jetzt das Feedback, was ich bekommen habe, naja, Ärztehäuser findet man gut, medizinische Versorgungszentren findet man gut. Das kann man auch machen und das haben auch viele sehr erfolgreich gemacht, aber da bin ich so ein bisschen shortage on product. Ja. Also das ist eben auch kein skalierbares Produkt. Da habe ich 5, 6 Sachen in Norddeutschland mal gesehen und dann ist da auch Schluss gewesen. Zumindest, vielleicht haben wir auch keinen guten Marktzugang, das kann alles sein. Ja. Das war jetzt ironisch gemeint. Aber das ist so etwas, wo viele Investoren auch Interesse dran haben, aber dann haben sie 30, 50 Millionen, das investiert und that's it. Ja, also dann nimmt man da 2, 3 Assets mit. Das ist vielleicht eine gute Beimischung zu so einem Healthcare-Produkt. Aber ich bin ein großer Verfechter von stationärer Pflege und betreutem Wohnen, weil das adressiert 2 Altersgruppen, 65 Jahre plus und ich sag mal 85 Jahre plus. Ja, und das ist so ein bisschen, wenn ich sagen, das letzte Drittel des Lebens. Ja, aber im Zweifel ist es sogar so. Und das ist der Bestand, den wir adressieren müssen. Ja.
So, über das Unternehmen haben wir in dem letzten Podcast schon gesprochen, aber noch mal ganz kurz.
Ja, ich versuch's.
Ja, ganz kurz.
Ja. Ganz kurz, wo wir stehen? Oder?
Ja, genau.
Wir haben letztes Mal gesprochen, ich glaube, wir sind so auseinandergegangen, dass wir voraussichtlich Ende des Jahres ein neues Produkt auflegen werden. Da sind wir heute angekommen. Der erste Fonds, das ist jetzt schade, dass wir es noch nicht hinbekommen haben, aber wir wollten eigentlich am 1. November, letzte Woche Freitag, eine Investment-Opportunität beurkunden. Das zieht sich jetzt noch mal 2 Wochen. Aber dann ist eben der erste Fonds ausinvestiert.
Der ist wie groß?
Circa 250 Millionen Euro Investitionsvolumen. Und wir sind jetzt dabei, und dabei heißt, wir sind final, also lancieren und haben schon auf der Expo auch die ersten Gespräche geführt mit den jeweiligen Investoren, einen Folgefonds eben ins Leben zu rufen, zu initiieren. Gleiche Struktur, Luxemburger Vehikel, bestimmtes Risk-Return-Profil, aber erneut stationäre Pflege und betreutes Wohnen. Also A, weil wir es sehr gut können, meiner Meinung nach, ja. Und B, sehen wir unglaublich viel Potenzial. Aus unterschiedlichsten Gründen, aber natürlich Marktverwerfungen, kleinere Betreiber, die dann repositioniert werden, unterschiedlichste Situationen, die wir am Markt wahrnehmen und also somit auch viel Potenzial. Und wir merken jetzt aber auch wieder Investoren, das kann ich jetzt natürlich keinen Namen nennen, aber es gibt einen Investor, der hat vor 4 Jahren, das war glaube ich das zweite Gespräch, was wir geführt haben, da haben wir den ersten Fonds aufgelegt, der hatte gesagt, nee, Neues Team, also DLE verstehe ich, ja, aber jetzt machen sie irgendwie stationäre Pflege und betreutes Wohnen und das da wollen wir irgendwie, müssen wir jetzt mal schauen, ob sie dann überhaupt noch am Markt sind, ja. Den habe ich jetzt gesprochen nach 4 Jahren. Ich habe gesagt, ich melde mich jetzt auch nicht mehr bei Ihnen. Ich habe das verstanden und ich nehme das Feedback auch ernst. Dann lassen wir uns einfach mal sprechen, wenn wir einen zweiten Fonds auflegen. Und da war so ein bisschen dann das Feedback, naja, schauen wir mal, wann das ist. Und jetzt hatten wir ein tolles Gespräch auf der Expo und der sagte dann, Mist, hätten wir mal mitgemacht beim ersten Fonds, ja. Und das ist natürlich für uns schönes Feedback und der schaut sich das eben jetzt auch an. Und wir merken aber, dass jetzt immer mehr Feedback in die Richtung geht, wenn Kapital da ist oder da sein sollte, nochmals entscheidet sich im November, Dezember, dann möchte man schon in dem Bereich Gesundheit investieren. Und da gibt es so ein tolles Zitat einer relativ großen Lebensversicherung bzw. Krankenversicherung, die gesagt hat, naja, wenn wir das nicht machen, wer soll das denn sonst machen? Und ja, dafür treten wir jeden Tag an und das ist das, was wir tun. Ja.
Der Fonds wird auch wieder so groß?
Ja, der sollte größer werden. Also das ist unser Target. Also wir versuchen 300 bis 350 Millionen Euro Eigenkapital einzuwerben, was wiederum mit einem gewissen Leverage auf, sagen wir mal konservativ, 700 Millionen als Größenordnung eben herbeizuführen wäre. Ob wir die 300, 350 Millionen Euro einwerben, wird sich am Investorenappetit zeigen. Wir haben Bestandsinvestoren, wo ich will nicht sagen, glaube ich, sondern ziemlich sicher bin, dass die mit der Performance happy sind. Ja. Aber auch da ist eine Frage, das hat man aus institutioneller Sicht ein Budget nochmal zu investieren. Und gleichzeitig ist natürlich irgendwann eine Versicherung oder eine Pensionskasse irgendwann überallokiert bei einem Manager. Ja. Das heißt, das wird sich eben zeigen, aber 300 bis 350 Millionen Euro und so Return-Erwartung zwischen 5,5 und 6,5% Cash on Cash per annum, das trauen wir uns zu, das sehen wir auch am Markt. That's it.
Gut, dafür braucht es ja Immobilien. Neubau gibt es fast nicht mehr. Das heißt, ja. Wie lautet denn das neue Ankaufprofil? Ihr habt ja sonst in dem ersten Fonds ist ja fast nur Neubau, richtig?
Nee, eben nicht. Wir haben wir haben einen Neubau erworben, beziehungsweise der Fonds hat den erworben in der östlichsten Stadt Deutschlands. Ich habe gelernt, das ist Görlitz. Übrigens auch, jetzt will ich nicht Werbung machen, auch das lernt man in so einem Research, die Geburtsstadt von Michael Ballack, wenn ich da richtig informiert bin. Also ich bin jetzt kein großer Fußballfan, aber das ist bei mir hängen geblieben. Neben natürlich wichtigen KPIs, was den Markt angeht. Nur mal ein kurzes Beispiel Görlitz, ja. Jetzt können wir uns Leipzig, Magdeburg, Jena, Dresden und so weiter anschauen. Ist ja auch der Osten, in Anführungszeichen. Ja. Und in Görlitz ist es eben so, das ist die östlichste Stadt. Und dann gibt es halt wirklich die Brücke. Es gibt eine Brücke, die dann, sag ich mal, Görlitz und Polen verbindet. Und der jeweilige Betreiber hat das eben sehr, sehr smart hinbekommen, Fachkräfte, in Anführungszeichen, vom Nachbarland zu bekommen, die dann wirklich darüber gehen, ja, an der Grenze wirklich wohnen, dort arbeiten und dann zurückgehen. Also es gibt Mittel und Wege, wie man sowas gestalten kann. Damit sind wir sehr, sehr happy. Und das war eben ein Neubau. Ansonsten haben wir immer gesagt, wir lassen die Finger vom Neubau, sondern wir schauen uns diese in Anführungszeichen fragmentierten Assets an, die man repositionieren kann. Und durch diese Verwerfung am Markt mit der Inflation, die mittlerweile irgendwo im Griff ist, aber vielleicht auch einem Zins, der jetzt so langsam New Normal, sagt man ja, in diese Richtung geht, gibt es noch mehr Verwerfung oder noch mehr Investment-Opportunitäten, je nachdem, wie man drauf schaut. Und wir versuchen das weiterhin zu repositionieren. Und wir sehen jetzt natürlich andere Ankaufsfaktoren als vor 2-3 Jahren. Und demnach trauen wir uns auch zu, sagen 100 Basispunkte, 150 Basispunkte mehr Return per annum, wenn man das ordentlich macht. Und beim Thema Neubau, selbst wenn gebaut werden würde, diese sogenannte Ramp-up-Phase, der Betreiber muss ja irgendwie in 18 Monaten, das ist so ein Zeitfenster, wo man sagt, das ist realistisch, ist hinbekommen, A, zu belegen, aber B, auch Personal zu akquirieren. Und das fällt sehr vielen, ich will nicht sagen schwer, aber so einfach ist das eben nicht. Und wenn man aber ein bestehendes Objekt übernimmt, repositioniert, und das heißt heute nicht mehr ABC, sondern ist in der DEF-Holding darunter, ja, was Liquidität hat, was professionell aufgestellt ist, was gegebenenfalls auch eine externe eigene Küche hat und so weiter und so fort, ist das alles vorteilhaft. Aber man übernimmt ja auch das Personal aus der Betreibersicht. Und das heißt, man hat sofort einen Cashflow, ein sogenanntes Yielding Real Estate Product. Ja, und das ist für uns maßgeblich.
Aber ihr geht ja dann trotzdem in die Gebäude rein und saniert, modernisiert. Das macht ihr aber im laufenden Betrieb.
Genau, das ist richtig. Das ist richtig. Also wir machen sehr, sehr proaktives Asset Management in Rücksprache auch schon mit den Betreibern zum Ankaufsprozess. Jetzt werden immer viele lachen. Ich glaube, ich habe sogar im ersten Podcast mal gesagt, viele oder gefühlt keins dieser Objekte hat ein ordentliches WLAN. Ja. Man denkt dann immer natürlich, ja, man denkt dann so an Solarenergie, Photovoltaikanlagen, das ist alles richtig. Ja. Oder mittlerweile schauen wir uns auch so ein Thema Ladesäulen an, dazu sage ich gleich was. Aber wenn wir über WLAN sprechen, also das ist ja immer so, man denkt dann, ich weiß nicht, warum das so ist, dass in Anführungszeichen und sehr vorsichtig gesprochen ältere Menschen mit so einem iPhone nicht umgehen können. Also es ist komplett das Gegenteil. Und die sagen dann immer, ja, Herr Fröse, es ist total toll, dass wir jetzt hier so eine schnelle Internetleitung haben, weil ich FaceTime jetzt hier immer mit meinen Enkeln. Ja. Und das ist etwas, wo ich sage, wenn man das, wie gesagt, sehr, sehr professionell, ordentlich macht, auch mit dem Thema Ladesäulen, warum? Oft ist es ja so, dass stationäre Pflegeeinrichtungen ambulanten Dienst auch anbieten. So, jetzt habe ich einen Mitarbeiter und sage dem ja, ich biete dir an, dieses Fahrzeug, was du ja nutzt, um gewisse Leute zu Hause zu pflegen, also ambulant, kannst du halt auch als Firmenwagen dann nutzen. Ist oft mit Werbung bedruckt etc. Ist es halt natürlich für jemanden, der jetzt nicht das Riesengehaltsniveau hat, viel attraktiver zu sagen, es hat ein E-Auto und hat halt 0% in seiner Lohnsteuerabrechnung und kriegt es in Anführungszeichen, nicht will ich sagen, geschenkt, aber er hat halt mehr Netto in seinem Portemonnaie, dass wir mit in unserem Portfolio uns das anschauen und sagen, wo wäre es sinnvoll, private, aber auch öffentliche Ladesäulen zu positionieren. Und das finde ich übrigens dann, ne, wieder partnerschaftlich, Betreibergruppen sehr charmant, wenn man mit denen mal spricht und sagt, naja, so haben wir darüber noch gar nicht nachgedacht. Weil jetzt fahren die alle, ich will jetzt auch keine Werbung für irgendwelche PKWs machen, mit einem Diesel oder wie auch immer durch die Gegend, ne? Und so in Richtung Nachhaltigkeit auch mal gedacht. Ne?
Okay. Das Ankaufprofil, also wo, Görlitz ist ja jetzt
ja.
ganz schön weit ab.
Übrigens eine wunderschöne Stadt. Ja, ich selbst wohne ja in Potsdam und war überrascht, muss ich sagen, als ich das erste Mal selbst hingefahren, mit was für ein schöner Altbaubestand noch erhalten geblieben ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Also das ist wirklich schön.
Das ist ein bisschen Puppenstube.
Ja, ja, also kann man mögen, ja.
Ja. So. Also ihr geht jetzt nicht in, ihr geht nicht oder auch in die Top 7, ihr geht in BCD-Städte. Was muss denn eine Immobilie haben, damit sie dir gefällt?
Von der Lage her ist es etwas, wo wir sagen, es ist komplett konträr zu allen anderen Asset-Klassen, dieses Thema Lage, Lage, Lage. Wir sagen, die Lage ist dahingehend gut, wenn die Mikro-Mikro-Lage und das Pflegekonzept in dem Objekt toll ist. Das heißt, wir sind, wie gesagt, gerade in Schleswig-Holstein, was wir hätten letzte Woche gerne beurkunden wollen. Da sind wir jetzt noch in Verhandlungen. Das ist eine riesen Parkanlage. Wenn man da aus dem Objekt rausgeht, ja, hat man, das Grundstück ist fast 10.000 Quadratmeter groß, alten Baumbestand. Man kann sich auf diesem Grundstück, also in diesem Asset, richtig frei bewegen. Man hat die Natur vor der Tür und so weiter. Das finden wir sehr spannend und interessant. Aber gleichzeitig dann, welche Infrastruktur bietet es mir, um zur nächstmöglichen Stadt zu kommen? Weil nochmal, das ist immer so ein bisschen, wo ich will nicht sagen, mittlerweile zitiert werde. Ich sage mal, wenn man Pflegegrad 3, 4 oder 5 hat, oder sagen wir mal 4 oder 5, dann ist das einem vielleicht herzlich wenig, ob 10 Kilometer weiter ein neues Kino gebaut wird. Sondern man möchte sagen, was passiert in der Mikro-Mikro-Lage, wenn ich das Objekt verlasse? Ja, und das ist für uns maßgeblich, dass wir sagen, dann schauen wir uns das Objekt an, ja. Und da gibt es unterschiedliche Typen. Also wir haben zwischen denkmalgeschützten Objekten, zwischen ehemaligen Kasernen, die umgenutzt worden sind, zwischen teils Altbau mit einem Neubau, der rangebaut worden ist und so weiter. Alles, was wir uns erstmal anschauen. Aber es muss vom Pflegekonzept erstmal stimmig sein, um dann sagen zu können, jetzt muss die Immobilie irgendwie passen. Und wir finden, es gibt diverse Marktteilnehmer, die es genau manchmal andersrum machen, zumindest in unserer Empfindung. Das mag jeder für sich selber beurteilen. Ich mache mir da jetzt auch kein Urteil drüber. Aber ob das der richtige Weg ist, Fragezeichen. Ja, zu sagen, ich habe jetzt hier ein tolles Objekt, ja, ist vielleicht auch ein Neubau und liegt irgendwie auch ganz gut. Aber funktioniert das in der angedachten Mieterstruktur? Sprich, ich habe einen Mieter, das ist eine Betreibergruppe. Die betreibt dann hier, die möchte Pflegefachkräfte einstellen und hier werden mal Senioren wohnen. Und ich finde, wenn man aber das von der anderen Seite sich anschaut, also quasi von der OPCO kommen, aus der Betriebsseite zur Immobilie, und dann haben wir natürlich einen riesen Asset-Management-Katalog, ja, der auf der Asset-Seite anfängt, auch über die Betreiberseite geht und dann eben auf der Fondsseite irgendwo endet. Und das muss in sich schlüssig sein. Also wir sind in allen 16 Bundesländern aktiv. Es gibt nicht das eine Bundesland, wo wir sagen, das würden wir machen, das würden wir nicht machen. Ganz im Gegenteil. Wir haben zum Beispiel ein betreutes Wohnen uns angeschaut in Thüringen und Sachsen-Anhalt, waren mehrere Objekte in dem Fall, haben es aber abgesagt, weil wir uns das Rentenniveau angeschaut haben. Und wenn ich richtig informiert bin, sind wir bei 1.300, 1.400 Euro Durchschnittsrente beim Mann und 1.100 bei der Frau. Das sind jetzt Durchschnittswerte. In meiner Meinung nach sind die durchaus geringer. Ja, und dann schauen wir uns eben dann auch an, was möchte der Betreiber für Euro pro Quadratmeter hier an Mietern uns entrichten und wie will er es eigentlich erwirtschaften? Und
da das hat funktioniert. Schon, das funktioniert. Passt nicht übereinander.
Genau. Und wenn man das aber und dann das richtige Pricing von Objekten noch hinbekommt und das andere wäre auch stimmig, würden wir auch in so einem Markt natürlich gehen. Ja? Also mir ist es auch zu leicht zu sagen, jemand macht nur noch Neubau und ESG und Top 7, dann hat der vielleicht selbst noch nie in so einem Pflegeheimbetrieb gearbeitet. Meine Mutter hat das ja jahrelang gemacht, also ich mache das ja aus Überzeugung, also das wissen viele vielleicht auch gar nicht. Meine Mutter war jahrelang Pflegerin in so einem Pflegeheim und dann, wenn man damit aufwächst und sieht, was für Missstände es da teilweise gibt, also nicht in dem Pflegeheim, sondern generell und wie anstrengend dieser Job ist, dann hat man schon eine intrinsische Motivation, das mal in Zukunft besser zu machen. Ja.
Du hast vorhin irgendwann mal in einem Nebensatz das Wort skalierbar benutzt.
Ich liebe dieses Wort.
Ja, wenn ich dir jetzt aber so zuhöre, also Mikrokosmos, es sind immer unterschiedliche Betreiber, die Häuser sind immer unterschiedlich groß, die Konzepte sind immer anders. Wie ist das denn dann skalierbar?
Perfekte Frage. Und ehrlicherweise auch sehr einfach zu beantworten.
Toll.
Wenn man sich die Top 5 Pflegeheimbetreiber anschaut, haben die einen Marktanteil von kleiner 10% aller privat verfügbaren Betten. Jetzt nimmt man mal diese Top 30 Liste, ja, und pickt sich da mal 8, 9 raus und führt mit denen mal Gespräche. Und dann sagt ja einer, pass auf, wir wollen nur Norddeutschland skalieren, wir würden gerne Niedersachsen Marktdominanz haben. Übrigens for the records, nicht, dass das einer gesagt hätte, ich denke mir das gerade vielleicht auch aus. Ja. Dann gibt es jemand, der sagt, ich möchte nach Bayern, ich möchte nach NRW, einer möchte in den Osten, der eine möchte nicht in den Osten, etc. Ja. Und wenn man dann mit den Partnerschaften schließt, ja, und versteht, wie sieht deren Betreiberportfolio heute aus, und dann sagen die meisten, und jetzt kommen wir zum Thema Skalierbarkeit, hey Alex, das ist alles ganz toll, aber wir kaufen ja keine Immobilien. Für uns ist das total schwierig zu skalieren. Und so ist ja ehrlicherweise unser Konzept mit entstanden, dass wir gesagt haben, wir sind dann mit dem von uns initiierten Fonds der Immobilienpartner und ihr seid die führende Betreibergruppe und zusammen skalieren wir diesen fragmentierten Markt. Nochmal, die Top 5 haben einen Marktanteil von kleiner 10% aller privat verfügbaren Betten. Es gibt so viele dieser sogenannten Mom-and-Pop-Shops, die super laufen, aber es sind halt zwei Personen, die sich vielleicht mal selbstständig gemacht haben und. Ja. Und genau das ist so ein bisschen auch unser Target, dass wir sagen, die wollen jetzt veräußern, die Kinder wollen es nicht haben, Nachfolgeregelung unbekannt, an wen verkaufen wir es? Jetzt gehen sie an die großen Megafonds, die sagen, ja, können wir nicht kaufen, ist zwar alles toll, der Mieter ist gut, die Asset-Substanz ist gut, Lage passt und so weiter, aber ist ja kein institutioneller Mieter. Und wenn wir dann aber parallel in diese Due Diligence gehen und die führende Betreibergruppe die Due Diligence auf der Betriebsseite macht, wir mit dem Fonds auf der Immobilienseite und mit Closing haben wir dann eigentlich Wert geschaffen, weil ein neuer Pachtvertrag in Kraft tritt. Der übernimmt nach 613 BGB alle Mitarbeiter, der Betriebsübergang. Jetzt muss ich mal schauen, ob das überhaupt 613 ist. Ich meine, das ist so lange her, mit dem Wirtschaftsrechtsstudium. So. Und wir kaufen dann eben mit dem Fonds die Immobilie und mit Closing gibt es einen neuen Pachtvertrag. Und der hat dann 25 Jahre Laufzeit. Dieser Betrieb fällt eben nicht um, der wird übernommen, hängt jetzt unter einer größeren Holding. Aber das Schöne ist, der Betrieb hat kein Rebranding. Ja. Und das ist etwas, wo ich sage, wir haben, glaube ich, etwas mehr als 15.400. Ich habe mir so die Zahl von Wüsten Partner. Ja, das ist jetzt vielleicht auch Werbung, aber die machen das übrigens sehr toll mit ihrem Pflegeheimatlas. Ja. Also 15.400 oder mehr Pflegeheime in Deutschland. Und da gibt es unglaublich viel Potenzial. Ob die Einzelnen alle verkaufen, ist ja dann die Frage, ob sie verkaufen möchten. Aber das ist so etwas, wo wir sagen, da wollen wir rein in diese Märkte. Und das ist dann natürlich auch skalierbar. Weil man hat, also was macht Skalierbarkeit aus? Man hat einen Rahmen, in dem man sich ja immer bewegt. Das ist in dem Falle der Betreiberpartner, in bestimmten Bundesländern. Das ist mit diesem Betreiberpartner der definierte Pachtvertrag. Ja, und das ist eigentlich auch der Rahmen, wie die Due Diligence auszusehen hat. Und wenn man das dann gemacht hat, dann ist man auch relativ schnell in so einer Transaktion. Ne? Und das ist das, was wir tun. Und das freut ehrlicherweise alle Betreibergruppen, denen wir das erzählen, was so unser Ansatz ist. Also wir kaufen nicht das fertige Produkt. Das war mal fast schon so ein Slogan, haben wir gesagt, wir machen aus einem nicht institutionellen Produkt ein institutionelles Produkt. Und wenn der Markt dann irgendwann da ist, verkaufen wir das vielleicht auch mal. Aber das ist eigentlich nicht die Ambition. Also die Ambition ist wirklich zu sagen, wenn wir eine Immobilie kaufen, ist der Anlagehorizont für immer. Das geht natürlich mit einer Fondlaufzeit nicht. Die hat eine bestimmte Fondlaufzeit. Aber wenn man unter der Prämisse ankauft, dann trifft man oftmals auch Entscheidungen, die gegebenenfalls anders sind, als wenn man sagt, in 3 Jahren möchte ich wieder verkaufen.
So, da habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal wieder was gelernt für den heutigen Tag. Super. Nämlich, wie man Skalierbarkeit sehen kann. So, haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, lieber Alexander?
Nein, ich wüsste jetzt nicht.
Na? Ja, wir müssen uns jetzt verabreden zum dritten Podcast, weil wir müssen ja dann mal gucken, wie der zweite Fonds so läuft.
Ja, sehr gerne. Oder? Sehr gerne. Das machen wir, freue ich mich.
Ja, ich mich auch. Und dann vielen Dank für diesen wieder sehr erhellenden Podcast zu einem sehr, sehr wichtigen Thema. Wir sind uns einig darüber, läuft noch viel zu sehr unterm Radar. Alle reden drüber, wenige tun was. Deshalb vielen Dank, Alexander Fröse.
Ganz herzlichen Dank, guten Start in die Woche.
Das war der Immobilieros Podcast. Alle Folgen finden Sie unter www.immobilieros.de und überall dort, wo man Podcasts hören kann. Aktuelle News aus der Immobilienbranche gibt es unter www.immocom.com.